Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Otto, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast.
Hi Marco.
Zukunft Hotel, so der Podcast vom Hotelverband diesmal. Ich glaube, bevor wir in die schwierigen und schweren und interessanten Themen einsteigen, sollten wir noch mal ein bisschen was so übereinander sagen, also insbesondere zu dir. Du bist ja irgendwann bei Lindner Hotels ausgeschieden und jetzt, glaube ich, wissen die meisten gar nicht so richtig, was sie machen, weil das immer noch mit dem Namen verwechselt wird oder was da ist. Ob du jetzt schon Rentner bist oder was du machst.
Ja. Schön, Marco, jetzt komme ich gleich über den Tisch, dann ist es laut. Ich weiß nicht, ob das ins Format vom Podcast reinpasst. Eine Rentner mache ich ganz besonders gerne.
Ja, aber was machst du denn jetzt?
Nee, also irgendwie nach 36 Jahren als CEO bei Lindner Hotels und wenn man dann mal auf die falsche Seite der 60 schaut, war es 22 nach Corona und dem ganzen Unsinn, den wir erlebt haben, Zeit, was Neues anzufangen. Und ich hatte das Riesenglück, dass mein ältester Sohn Otto Konstantin, damit ich kein Senior bin, er heißt ja jetzt Otto Konstantin, nach 3,5 Jahren
der Beratung. Der heißt Otto Konstantin?
Nee, der heißt eigentlich auch Otto, aber
ja, wollte ich sagen, ich habe den unter Otto Junior abgespeichert und musste dich irgendwann auch das wechseln, weil sonst hat er mal einen falschen angerufen.
Also mein Vater auch Otto hieß, mein Großvater Otto, hatte ich das Schicksal, noch mit 52 Otto Junior zu sein.
Genau.
Und ich wollte mir den Senior und ihm den Junior ersparen, also deshalb nimmt man seinen zweiten sehr schönen Vornamen dazu, Otto Konstantin. Er hat lustigerweise aber als E-Mail-Adresse Otto 4, weil, wie gesagt, ich bin Otto 3, er ist Otto 4. Also insofern eine schöne Familiengeschichte. Und er war 3,5 Jahre für die Deutsche Bahn in der Beratung, im Consulting in Los Angeles und kam 21 wieder nach Hause zurück, wollte wieder nach Deutschland zur Familie, zu seinen Freunden. Und ich hatte gar nicht richtig mitbekommen, dass er sich mit einem sehr engen Mitarbeiter von mir damals bei Lindner, Tobias Oberdick, eng befreundet hatte. Das lief komplett hinter meinem Rücken ab. Und die beiden hatten sich dann in den Kopf gesetzt, zu gründen, wie das halt die jungen Kerle heutzutage machen.
Wie alt war er damals, als er die Gespräche hat?
31. Mit 31, also 30, gerade 30 geworden. Oder kurz vor dem 30. Geburtstag hat er das gemacht. Und er hatte sich mit dem Tobias verabredet zu gründen. Sie wollten die Hotellerie neu erfinden und digitalisieren mit einem Startup. Und das ist 2022 dann unterschrieben, 2023 unterschrieben worden im November 2023 mit dem The Zipper Hotel Apartments in Düsseldorf mit einem wirklich sehr, sehr schönen, sehr effizienten, resilienten Projekt gestartet.
Die haben ja auch viel Buzz gemacht. Also die sind ja auch wahnsinnig durch die sozialen Medien gegangen, haben eine tolle PR gehabt, waren auf Riesenveranstaltungen. Also das war ja schon, die haben ja schon richtig Welle gemacht.
Nein, war auch total cool. Also ich komme aus der Tridenten-Hotellerie und habe dann irgendwann mal gefragt, wo ist denn die Rezeption? Haben die gesagt, braucht man nicht. Und wie machen wir es mit dem Bargeld und wie machen wir es hier? Also wir haben das wirklich super aufgesetzt. Die Jungs haben eine komplette digitale Guest Journey gebaut. Wir sind mit dem Haus unter 10% in den Personalkosten. Also wirklich extrem cool. Ich habe dann überlegt, was ich mache, was ich jetzt dann tue und habe mal vorsichtig nachgefragt, ob ich bei den Jungs mitspielen darf. Die waren sehr freundlich, haben so getan, als würde sich freuen. Hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass das als Idee sich verfestigt hat. Wir haben dann wirklich als Startup zu dritt angefangen.
Also klassisch, wie man alte Hase, tut. Junge Wilde.
Genau. Und ich habe meine Rolle als aktiver Vorsitzender des Beirates in der Hospitality X Experience, heißt diese Firma. Hospitality X haben wir dieses dann aufgesetzt. Und
Beirat bist du dann?
Ich bin Beirat.
Non-Executive Beirat oder ja, mit reinreden Beirat?
Non-Executive, aber sehr aktiver Beirat.
Okay.
Von morgens bis abends und versuche mich sehr stark auf die wirklich strategischen Dinge, Entwicklungen in dieser Gesellschaft zu konzentrieren. Wir sind jetzt nach etwas über 2 Jahren bei 8 Hotels und lustigerweise einem Parkhaus. Ich wollte mein ganzes Leben schon mal.
Ein Parkhaus?
Ja, wir haben ein großes Parkhaus mit fast 500 Plätzen in Düsseldorf, neben dem Zipper und bewirtschaften das. Das ist echt eine coole Kiste.
Ja, Parkhäuser hätte ich auch gerne.
Ja, so über 90% Betriebsergebnis 1, das macht mal richtig Spaß. Ne? Und das passt natürlich auch gut zu dem Zipper. Und dann kamen andere Häuser dazu, wieder ein tradiertes Hotel, das mit das größte Hotel im Schwarzwald, ein 50 Jahre altes Haus. Wie
passt das denn da rein? Ein Hotel im Schwarzwald und dann eine komplett digitalisierte Bude?
Ja, das passt gut. Man kann sicherlich nicht komplett das Zipper-Konzept hier kopieren, aber man kann auf jeden Fall sehr viel davon lernen, wie man so ein Haus wie das Vier Jahreszeiten am Schluchsee dann in eine neue Zeit führt. Wir werden in den nächsten Wochen, wir sind jetzt im Herbst, 25. Wir werden in den nächsten Wochen das gesamte sogenannte Tech-Stack, Hardware und Software dort erneuern. Wir werden die komplette Zettelwirtschaft wegpacken. Wir werden ein neues PMS, ein neues POS dort installieren.
Okay, aber wie macht ihr das dann? Läuft das dann alles unter einem, weil Lindner als Markenname wird ja nicht funktionieren, aber läuft das dann unter einem Markennamen oder werden die Hotels unter Eigennamen betrieben?
Also den Namen Lindner wird es bei uns nicht geben, weil der ist bei meiner alten Familie geblieben. Und wir haben die Hospitality X im Augenblick als Klammer über allem. Aber die Häuser sind als Standalone in der öffentlichen Vermarktung im Augenblick unterwegs. Und wir sehen halt, dass wir die Stärken, jetzt zum Beispiel eines Vierjahreszeiten, weiter vorantreiben. Versuchen jetzt das Produktangebot dort deutlich zu modernisieren. Haben uns vom Thema Tennis etwas entfernt, indem wir jetzt die Tennishalle, wir haben zwei Tennishallen, eine zu einer Sporthalle mit Paddlecourts und Techno-Gym-Geräten umbauen. Die zweite Tennishalle bauen wir zu einem fantastischen Kinderspielbereich um auf 1400 Quadratmetern, riesengroß. Und die ganze Digitalisierung im Hintergrund soll uns helfen, dass wir Prozesse deutlich verschlanken. Wir versuchen natürlich nicht, die analogen Prozesse jetzt digital abzubilden, sondern eine komplette Veränderungen jetzt des Arbeitsablaufes durchzubringen. Und da helfen die Jungs mir enorm, weil es wirklich unglaublich ist und auch sehr innovativ. Arbeiten wir dort mit einem chinesischen PMS zusammen, Shiji, was ich vorher so gar nicht auf dem Radar hatte.
Keine Schleichwerbung jetzt.
Nein, aber einfach mal zu sagen,
es gibt auch andere PMS-Anbieter.
Es gibt auch andere PMS-Anbieter, aber das war faszinierend, weil ich das wirklich überhaupt nicht auf dem Radar hatte und die Jungs kamen damit um die Ecke und haben mir das erklärt. Und wir sind im Augenblick wirklich ganz fasziniert, was es an digitalen Möglichkeiten alles gibt.
Also ich glaube, um das mal reinzuhaken, PMS, Property Management System, ist ja sehr tradiert im Grunde auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie bei Excel, wenn ich eine Bewerbungsunterlage bekomme und da sagt mir einer, er kann Excel super. Also Excel hat er super drauf, dann ist das irgendwie, der kann mal eine Formel machen und eine Tabelle machen und vielleicht noch eine Kalkulation. Aber Excel bringt ja auch sehr viel mehr her. Und ich weiß gar nicht, ob wir bei uns in der Branche die technischen Möglichkeiten überhaupt komplett ausschöpfen, die es dort gibt, jedes Mal von jedem einzelnen Anbieter.
Klar, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die dem Zeitgeist folgen, extrem flexibel sind, ja, so APIs, Schnittstellen, dann so offen gestalten, dass man halt die technologische Entwicklung entsprechend ansetzen kann. Ist auf jeden Fall extrem spannend, so ein Haus, was 50 Jahre alt ist, jetzt in die neue Zeit hineinzuführen. Ich bin total glücklich, dass ich mit Matthias Janusch als Direktor und Laura Simkovic dort Menschen gefunden habe. Die Frau von Matthias Janusch ist noch dabei als HR-Verantwortliche. Tolle Leute, die ich aus der Vergangenheit kenne. Und ich darf mit meiner Frau zusammenarbeiten.
Was macht die denn da?
Die sagt mir, was ich tun soll.
Natürlich. Ah, okay. Und die Einrichtung wahrscheinlich, so wie viele Frauen von.
Solche Dinge auch. Aber sag mal, wir machen das zusammen. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich das so machen. Das kann ich das mit ihr zusammen machen. Und es macht einen unglaublichen Spaß.
Das funktioniert ohne Streit. Ich meine, das ist jetzt ein richtiges Familienunternehmen, wo ihr jedes Familienmitglied mitmacht.
Ja, klar.
Ist euer Hund auch immer mit dabei, oder?
Natürlich. Lilly gehört immer dazu.
Okay.
Nein, aber es ist etwas, was wir jetzt operativ übernommen haben, wo ich mich jetzt drum kümmere. Aber ansonsten sind wir tagtäglich im Austausch und kümmern uns um die Ausrichtung des Unternehmens.
Ist das sowas wie eine Blaupause auch für andere Hoteliers oder andere Hotels, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind und sagen, Mensch, wir wollen mal gucken, wie man digitalisieren kann, dass man euch anspricht und sagt, ja, wir machen auch gerne einen Experience-Sharing, Erfahrungsaustausch?
Also es ist insofern sicherlich eine Blaupause, weil wir Hotels, die in einem internationalen Verbund sind, mit großen internationalen Partnern zusammenarbeiten, in die Selbstständigkeit hineinführen und zeigen, dass man als Standalone-Hotels mit cleverer Vermarktung, sind alles Themen, zu denen wir gleich noch kommen, dass man sehr, sehr erfolgreich sein kann. Also, dass man nicht immer in einen größeren Verbund muss, sondern dass man das Geld deutlich effizienter und zielgerichteter einsetzen kann.
Gut, das ist sowieso die Frage, wo so Marketing-Kooperationen und so Verbündnisse, also Marketingkooperationen hingehen. Ich bin ja immer der Meinung, dass die Distribution am Ende die Konsolidierung sehr stark vorantreiben wird. Und wenn man guckt, was denen für Gelder zur Verfügung stehen in Kooperationen, damit kann man ja fast gar keine richtige Arbeit mehr machen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt bist du ja total unternehmerisch tätig wieder, obwohl du eigentlich nicht direkt in der Geschäftsführung bist, aber du machst das im Rahmen der ganzen Familie. Wie kriegst du denn dann jetzt, wir beide sind ja jetzt im Hotelverband, das ist ja auch der Aufhänger des Podcasts. Wie kriegst du das denn dann hin mit deiner Arbeit als Vorstandsvorsitzender des Hotelverbandes? Wie kriegst du das zeitlich alles eingeteilt?
Gut, wie früher auch. Man muss halt schauen, dass man in seinem Arbeitsumfeld nicht zu sehr ins Mikromanagement abgleitet, dass man Zeit hat. Ansonsten, wir sind im Hotelverband mit Markus Lute, Stefan Dindal und Tobias Warnecke in der Geschäftsleitung perfekt aufgestellt, das weißt du. Wir haben einen 10-köpfigen Vorstand und Neigungsthemen, habe ich es immer genannt, dass wir dort Vorstandsmitglieder haben, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Letzten Endes ist das immer eine Frage des Zeitmanagements und dem Mut, Dinge zu delegieren, wenn man verschiedene Aufgaben bearbeitet.
Ja, ich habe mal irgendwo so einen schönen Spruch gelesen, wenn es einem egal ist, wer die Anerkennung dafür erntet, dann ist es wahnsinnig, was man alles erreichen kann.
Ja, vielleicht ist das auch der Vorteil des Alters, dass man mit 63 nicht immer überall vorne stehen muss, sondern dass man sich auch freut, wenn andere die Tore schießen. Ich bin sozialisiert als Mannschaftsspieler und fand es immer klasse, wenn wir gewinnen, und habe noch nie gesagt, ich habe...
Wasserball war das, ne?
Ja, genau. Ich kann ja nie sagen, ich habe 2 Tore geschossen, ich habe super gespielt, aber die Mannschaft hat verloren. War immer uninteressant. Für mich spielt immer die Mannschaftsleistung.
Wie hoch hast du gespielt dann beim Wasserball?
Ich habe fast 10 Jahre Bundesliga gespielt.
Ehrlich jetzt?
Ja, ja.
Ah, okay. Wie hieß denn der Verein?
Düsseldorfer Schwimmclub.
Ah ja, okay. Spannend. Okay, zurück zur Verbandswelt. Also mal vielen Dank für den Ausflug in das, was deine Aktivitäten jetzt. Das ist ja total spannend. Man liest da immer relativ wenig drüber. So vieles, finde ich, passiert unterm Radar oder nur auf LinkedIn. Aber das ist total spannend. Ich meine, wir telefonieren des Öfteren mal miteinander. Also ich finde das sehr beeindruckend, was da passiert. Das ist irre. Und ich freue mich am meisten, dass das mit den Kids klappt. Also das finde ich so das Allergrößte. Das ist
das größte Geschenk überhaupt. Ja. Das größte Geschenk überhaupt, wenn man in diesem Zusammenhang arbeiten kann. Familie ist immer dann stark, wenn die zusammenhält.
Ja.
Bei mir in meiner Familie tun wir das. Und Tobias ist für mich 17 Jahre lang ein sehr enger Begleiter gewesen, Tobias Oberdiek bei Lindner. Und insofern bin ich froh, dass er den Schritt mit meinem Sohn gemacht hat. Die beiden sind sehr unterschiedlich, ergänzen sich perfekt. Ich habe in den 3 Jahren, die wir jetzt in dieser Art und Weise zusammenarbeiten, noch nie ein böses Wort gewechselt in diesem Kreis. Und wir haben viele Schlachten geschlagen und sind immer Seite an Seite marschiert. Und das ist letztendlich auch das, was ich in den Hotelverband reinbringe, Marco. Wir sind auch schon einige Male aufgetreten und haben gefightet und haben uns da verstanden. Jeder hat sein Rollenspiel. Und ich glaube, das ist wichtig. Nur so kann man das machen.
Und ich kenne die auch, die sind super, die Jungs. Also das ist wirklich schön zu sehen von außen. Aber lass uns zurückgehen auf die Verbandswelt. Generell, wie ist vielleicht, ich glaube, das haben auch nicht alle so richtig auf dem Schirm, wie ist denn unsere Verbandswelt aufgebaut in unserer Branche?
Jetzt wird es schwierig für die Zuhörer und jetzt kann ich, glaube ich, den Rest von unserer Zeit damit füllen, aber vielleicht in ganzer Kürze. Es gibt aus meiner Sicht zurzeit im Augenblick ca. 120 Verbände, Vereine, Initiativen und sonstige Interessensvertretungen der deutschen Touristik.
Die alle für sich in Anspruch nehmen, Sie sprechen für die Branche.
Ja, das mentalitätsbedingt mehr oder weniger. Es gibt einige, die machen das und tun das. Es gibt einige, die wollen es gern und können es aber nicht. Also es ist echt viel. Und es wäre mal sicherlich an der Zeit, das zu konsolidieren. Es gibt aus meiner Sicht...
Aber das ist, weil viele sagen, sie tun das und das. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, die Welt, wir gehen da jetzt gleich nochmal rein, aber bei vielen ist es einfach... mehr Symbolik als Substanz auch. Also das ist, die Marke ist Brancheninsidern, die eine oder andere Marke ist Brancheninsidern bekannt, aber selbst selten strategisch relevant irgendwie.
Gut, ja. Aber ich möchte das gar nicht bewerten, weil jede Initiative für sich ist erstmal positiv, dass man von sich aus, auch aus altruistischen Gründen, sich für die Branche, für seine Leidenschaft engagiert.
Ich weiß immer nicht, ob das wirklich auch das Engagement für die Branche ist oder ob das der Deckmantel ist, und dem man dann sein eigenes Ego positionieren will. Aber das
jetzt,
ist was anderes.
Wäre ich jetzt vorsichtiger als du und würde es jetzt nicht bewerten wollen, aber manchmal nervt es natürlich, manchmal nicht. oftmals waren es nicht. Es sind sehr, sehr spezifische Bereiche. Wir haben eine sehr, sehr differenzierte Branche mit sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Themen.
Ja, sehr fragmentiert
Themen.
Auch, ja.
So, und aus meiner Sicht ist der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, BTW, als übergreifende Instanz und der DEHOGA, Bundesverband für das Gastgewerbe, mit 55.000 Mitgliedern, auch demokratisch legitimiert für die Branche zu sprechen. Wir als Hotelverband, um das mal einzuordnen, sind mit ca. 1.500 Mitgliedern und 60 Industrieunternehmen als Preferred Partnern selbstständiger Fachverband im DEHOGA und für die Hotellerie. Wir konzentrieren uns auf die Herausforderungen auf nationaler und europäischer Ebene.
Okay, jetzt müssen wir mal gucken. DEHOGA, ich glaube, wir haben jetzt, wir sitzen ja beide auch im Präsidium da.
Ja.
Müssen wir mal gucken, ob ich letztes Mal aufgepasst habe. Das aktuell heißt es ja Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, richtig?
Ja.
Und es soll ja umgeändert werden in Deutscher Hotel- und Gastronomieverband, oder?
Genau.
So, genau. Ja. So, das heißt, dieses HO im DEHOGA, Hotel, das bilden wir als IHA im Rahmen des DEHOGAs ab.
Nicht ganz. Wir machen die Arbeit, wie ich gerade sagte, auf nationaler Ebene und europäisch.
Ja, für die Hotellerie.
Für die Hotellerie in Deutschland. Die föderale Arbeit wird sehr stark im DEHOGA gemacht. Wir geben als Fachverband dann unseren Input auf die föderale Ebene. Des DEHOGA bekommen den Input wieder zurück, Feedback zurück von den föderalen Landesverbänden. Da haben wir 17, 18 Stück in Deutschland.
Ja, das muss ich sagen. DEHOGA. Also ich bin da jetzt ja schon auch einige Zeit und früher war ich auch immer deswegen so tradierte Strukturen. Wir müssen das mal ein bisschen aufbrechen oder sowas. Aber der Austausch, der dort zwischen den Landesverbänden stattfindet, der Erfahrungsaustausch und was da auch für ein Wissen ist, das ist schon gigantisch. Also das muss ich sagen. Das habe ich in der Form früher wirklich immer unterschätzt so ein bisschen. Aber mir macht es unheimlich Freude, mit den einzelnen Verbänden sich auszutauschen, zu besprechen. Und das ist schon großartig.
Ja, total. Also es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Sachverstand an einem Tisch sitzt.
Ja.
Und ich meine, schauen wir uns mal an, was wir zur Corona-Zeit erlebt haben. Es gibt ja immer wieder das Narrativ von Einzelnen, die sagen, wir hätten keine Anerkennung in Deutschland. In anderen Ländern wäre das viel besser. Ich glaube, wenn man es mal in harter Währung nimmt, 42% der Staatshilfe, wenn man sie so nennt, wir nennen es Schadensersatz aus der Corona-Zeit, die insgesamt gezahlt wurden, sind an Hotellerie und Gastronomie gegangen.
Ja.
42%, das sind 23 Milliarden Euro. Erinnere dich, wir haben, Marco, im März 2020 angefangen, da sollte jedes Unternehmen, egal wie viele Hotels dort assoziiert waren, in einem sogenannten verbundenen Unternehmen, maximal 50.000 Euro bekommen.
Ja.
Man liest, das sind Zahlen, die sind insgesamt verfügbar, Motel One zum Beispiel, Maritim, haben 100 Millionen Euro bekommen. Maritim hat, Entschuldigung, Dorint hat 60 Millionen Euro bekommen. Das sind unglaubliche Summen, die letztendlich gezahlt wurden, weil wir gesagt haben, wie so etwas wie der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat uns als Nichtstörer im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zugemacht, um die Mobilität in der Gesellschaft zu verringern. Das haben wir mitgemacht, mitgetragen, weil wir gesagt haben, das ist der politische, gesellschaftliche Wille. Aber haben gesagt, wenn jetzt Einzelhandel, zum Beispiel Lebensmitteleinzelhandel, Möbelindustrie, Küchenstudios, alle die irresinnige Geschäfte gemacht haben, dann müssen sie uns einen Schadensersatz bezahlen aus der Gemeinschaft heraus. Und das zeigt einfach dann doch diese Riesenanerkennung, die wir haben bei der Politik.
Ja, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat das in meinen Augen hervorragend alles ineinander reingegriffen. Also die föderale Struktur gepaart mit dem, was in Berlin aus dem Bundesverband heraus gemacht wurde.
Ja. Also das war großartig, grandios, wenn man, ich glaube, wir alle schätzen und wissen um die Erfolge von Ingrid Hartges, der Hauptgeschäftsführerin DEHOGA, die Tag und Nacht 7 Tage gefightet hat,
ja.
die enorm angefasst war von dem vielen Feedback, was sie bekommen hat. Es ist, wie du gerade sagtest, enorm wichtig gewesen, dass wir, ich meine, wir alle haben mitbekommen, was die Ministerpräsidentenkonferenz für einen Einfluss auf die Entscheidung der Bundesregierung damals gehabt hat. Und deshalb haben wir föderal in den Landesverbänden des DEHOGA auf die einzelnen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten eingewirkt und haben letztendlich das erreicht, was wir alle wollten, nämlich das Überleben der Hotellerie, des deutschen Mittelstandes in der Hotellerie. Wir dürfen aber auch einen Aspekt jetzt hier nicht vergessen, wenn ich das nur anschließen darf. Etwa 70% aller Regulierungen, die uns betreffen, werden in Brüssel gemacht. Und hier sind wir als Hotelverband mit Markus Lute, unserem Hauptgeschäftsführer, aber als auch Teil des Management Boards von Hotrec, dem Europäischen Hotelverband, in Brüssel vertreten und gestalten viele Gesetze mit. Also das zeigt, dass wir eine sehr enge Abstimmung haben, übrigens im DEHOGA.
Ist er nur im Board im Hotrec oder saß er dem auch mal vor?
Nein, er ist im Board. Er ist einer von glaube ich, 8 Executive Members bei Hotrec und das seit langen Jahren.
Was ist der Hotrec?
Hotrec ist der Europäische Hotelverband, der Zusammenschluss. Und dort nehmen wir Einfluss auf die europäische Politik, zum Beispiel DMA und andere Regulierungen,
ja, kommen, finde,
werden sehr maßgeblich von uns mitgetroffen.
Ja, oder halt auch verhindert. Also ich glaube, dass die größte Herausforderung ist, wenn du siehst, dass die EU sich immer alles wieder Neues einfallen lässt für unsere Branche und wir probieren, das wegzukriegen, dass das gar nicht erst bei den Betrieben landet. Und wenn es weg ist, sind das natürlich, stellen wir uns natürlich nicht hin und sagen, so, das sollte kommen, das ist weg, Erfolg, Erfolg, Erfolg.
Das also ist manchmal so ein bisschen
Arbeit im Dunkeln, ja?
Weil, ich würde sagen, 2/3 unserer Arbeit ist etwas, worüber wir gar nicht so berichten, weil, wie du es gerade sagst, wir können uns jetzt nicht freudestrahlend hinstellen und unsere Erfolge feiern und damit irgendjemanden auf den Schlips treten. Das ist Lobbyismus, findet sehr oft hinter geschlossenen Türen statt. Nicht, weil es was Verbotenes ist, aber wir möchten natürlich auch niemanden bloßstellen. Man muss ein Vertrauensverhältnis zur Politik aufbauen. Lobbyismus ist ja dadurch geprägt, dass wir Wissen zu den Entscheidungsträgern hintragen und durch Sachargumente überzeugen. Und das passiert nicht in Social Media, das passiert nicht triumphierend irgendwo vor einer Kamera. Das passiert auch vor allen Dingen gar nicht mit Selfies mit Politikern.
Ja, was mich beeindruckt hat, ist, wenn wir die Gespräche haben mit Markus Lute auch, die Hintergrundinformationen. Nehmen wir das Thema Pauschalreiserichtlinie. Wenn man guckt, was steckt wirklich dahinter, warum wird das initiiert, von wem wird das initiiert, das ist eine Gemengelage, die ist irre.
Nein, das ist ja diese unfassbare Komplexität.
Ja.
Und das ist ja auch die Krux. Das ist ja auch deshalb sitzen wir ja heute hier und machen den Podcast, um mal reden zu können und zu erklären. Es lässt sich, wie gesagt, nicht in 44 Zeichen auf X darstellen. Das lässt sich nicht auf Instagram darstellen, weil es ist einfach zu lang und zu komplex. Und wie auch die Newsletter von uns, die sehr, sehr in die Tiefe gehen. Aber das ist wirklich ein sehr enges Zielpublikum, was das zu Ende liest. Ich kenne viele, die irgendwann aufgeben.
Ja, da gehöre ich aber manchmal auch zu. Ich muss da 3 Anläufe nehmen, ehrlich gesagt.
Ja, klar. Aber es ist, es lässt sich alles nicht so einfach darstellen, sondern man muss, also Bild-Zeitung, wir sind Papst, das ist sehr Lyrik. Das gelingt uns nicht, weil unsere Themen so differenziert sind, dass sie tiefer reingehen.
Aber nimm mal Pauschalreiserichtlinie als Beispiel für die Hörer einfach nur mal. Das ist ja, da haben wir, also ich glaube, der Markus hat das jetzt weggekriegt irgendwie, dass die Einzelübernachtung im Hotel nicht als Pauschalreiserichtlinie gewertet wird, richtig?
Nee, als anders. Du buchst eine Übernachtung.
Genau.
Und in weniger als 24 Stunden buchst du danach eine Massage.
Ja.
Und dann ist das eine Pauschalreise.
Das ist jetzt
sollte es eine Pauschalreise werden.
Also das sollte
dagegen sein. Haben wir gekämpft. Dann musst du in einen Fonds einzahlen, dann musst du Sicherungsscheine, Kosten,
Rücktrittsversicherung, alles musste man anbieten. Deine Webseite musst du ändern, die AGBs musst du ändern. Das ist ja, aber das geht weg einfach.
Ja, dann reden wir über Entbürokratisierung und machen Prozesse unglaublich aufwendig. Und das sind Dinge, an denen wir ganz hart kämpfen. Also ich würde sagen, 2/3 unserer Arbeit besteht darin, zu verhindern.
Ja, genau. Und jetzt hast du aber die Hoteliers und auch die Branche, die gar nicht verstehen, weil ja nichts passiert dann, weil wir es wegkriegen, sagen die ja, was machen die denn eigentlich da? Da passiert ja nichts. Und gerade wenn du dir das Thema nochmal, Pauschalreiserichtlinie ist für mich so ein bildliches und einfach wichtiges Thema, was das für Auswirkungen auf unsere Branche gehabt hätte, das ist überhaupt nicht abzusehen. Das ist Wahnsinn.
Aber, oder schau dir das Thema, was uns Hoteliers und auch unsere Gäste tagtäglich wirklich extrem betrifft, guck dir Booking an. Diese ganze Geschichte mit Booking, mit der engen und weiten Ratenparität, mit dem Prozess, den wir seit langen Jahren führen.
Ich glaube, das musst du auch nochmal erklären. Enge und weite Ratenparität haben auch noch nicht alle verstanden.
Ja, das ist lustig. Also die weite Ratenparität heißt, das war übrigens 2006, ist Booking nach Europa gekommen und hat sofort in den AGBs diese Ratenparität eingeführt. Die weite Ratenparität besagt, dass ich dass ich auf keinem anderen OTA, das heißt Vertriebskanal, externen Vertriebskanal, das Zimmer preiswerter verkaufen darf als bei Booking. Die enge Ratenparität geht sogar noch dann weiter und sagt, dass ich sogar auf meine eigene Buchungsmaschine nicht billiger anbieten darf als bei Booking. Das haben wir dann 2008 übrigens schon sofort Booking, also relativ schnell Booking mitgegeben, haben gesagt, passt auf, das geht nicht nach deutschem Wettbewerbsrecht. Ihr müsst das wieder ändern, sonst haben wir miteinander große Probleme. Die haben darauf nicht reagiert, sondern uns ignoriert. 2013 haben wir dann gemeinsam Anzeige als Hotelverband gegen Booking und Expedia beim Bundeskartellamt gestellt.
Also ich möchte nur eins nochmal dazu sagen, was ja ganz spannend ist. Ich habe 2009 damals mein erstes Hotel aufgemacht, Price Hotel. Da war der Aktienkurs von Booking irgendwas bei $80. Ja, und wenn du heute dir den Ticker anguckst, sind die weit über $4.000. Das ist ja Wahnsinn, wie sich der Aktienkurs von denen entwickelt hat. Und dann legst du mal parallel dazu, wie sich der Aktienkurs der Hotelgesellschaften entwickelt hat. Ja.
Nein, also das Geschäftsmodell von Booking ist natürlich brillant, skalierbar. Die haben keinerlei Immobilien. Die haben das ganze Geschäft, was wir haben.
Wie Airbnb.
Ja, genau. Das ist rein virtuelles Konstrukt. Extrem skalierbar, extrem.
Aber wie schnell das geht. Ich meine, ja, wir leben in dieser Plattformökonomie. Und ich bin groß geworden mit HRS. Da war HRS das Nonplusultra. Ja. Das wirst du auch kennen. Zuerst musste man bei als Verkaufsdirektor, wenn man für mehr Hotels oder für eine Hotelgesellschaft verantwortlich war, musste man bei Herrn Ragge Senior antanzen. Das war super.
Das hatte auf jeden Fall hohen Unterhaltungswert. Das hat einem nicht immer gefallen, aber es war eindrucksvoll.
Nein, ich weiß, ich bin einmal rausgeflogen dort. Also da hat er mich richtig angeschrien, aber dann hat er nächsten Tag wieder angerufen und dann haben wir einen Salat gegessen. Er wollte immer einen Salat essen dann. Aber worauf man sich dort verlassen konnte, war egal wie laut und wie kritisch das auch wurde, am Ende hat das alles mit ihm Handschlagmentalität gehabt. Das war richtig gut.
Dieser Wettbewerbsverstoß mit der engen und weiten Ratenparität ist letztendlich auch von HRS begangen worden. Die haben das sofort kopiert. Und das Gute ist...
Aber da haben wir relativ schnell eine Lösung gefunden.
Ja, gemeinsam. Aber das ist der Unterschied zu Booking. Da hat man einen Mittelständler gegenüber und Tobias Ragge hatte Handschlagsqualität.
Das war auch Handschlagsmentalität.
Ja.
Oder Qualität, Entschuldigung.
Ja, natürlich, ich hab mich dann Jahre später, das muss Ende der 10er Jahre gewesen sein, habe ich mich mit Tobias Ragge kurz vor Weihnachten getroffen und habe ihm gesagt, wir können uns jetzt prügeln oder ihr zahlt Schadensersatz. Er hat dann gesagt.
Ja.
Er hat sich für Schadensersatz...
aber ich war immer der festen Überzeugung, dass wir mit ihm gemeinsam eine Lösung hinbekommen.
Dann ist es extrem schade, dass sich das so umgedreht hat, dass Booking jetzt übermächtig ist. Wir haben 72% aller Buchungen, die elektronisch reinkommen, extern sind über Booking, 72%.
Aber nicht bei der Markenhotellerie.
Im Ganzen.
Also 72% aller elektronischen Buchungen in Deutschland kommen über Booking?
Ja, das ist eine interessante Zahl, die wir immer wieder mit Booking diskutieren, aber das sind Zahlen, die wir über Umfragen haben ermitteln können. Also Booking oder sagen wir mal so, unzweifelhaft ist Booking mit weitem Abstand der Marktführer in Deutschland. Und auch in ganz Europa.
Ich weiß, dass wir da unsere Komplikationen oder Differenzen haben und so, man muss aber sagen, sie machen die Usability und alles auch schon gut.
Nein, nochmal,
also
wir haben da keinen.
Es ist alles so einfach, guckst du dir an, wie das bei den Hotels geht, hinken die Hotels wirklich hinterher leider. Und das größte Problem, das ich finde, ist, dass viele Hotels dir noch sagen, ja, Buch über Booking, da ist der Preis günstiger.
Ja, das ist die Frage, ob man seine eigene Ratenhoheit, die Ratenparität im Griff hat. Aber verstehe mich nicht falsch. Also uns wird ja als Hotelverband oft auch vorgeworfen, wir würden einen Kampf gegen Booking führen, wollten die zerstören oder die ganze Martiale.
Ja, das schaffen wir ja nicht.
Erstens schaffen wir das, Quatsch. Zweitens wollen wir das gar nicht. Also Booking ist ein Partner, mit dem wir gerne innerhalb unseres Distributionsmixes zusammenarbeiten wollen. Ich finde nur, dass man sich partnerschaftlich verhalten soll. Die profitieren von uns, wir profitieren von denen. So, und wenn jemand gegen Wettbewerbsrecht verstößt, geltendes Recht in Deutschland, in Europa, bekommt er einen auf die Nase.
Also ich weiß, 2011, ich weiß gar nicht, bin ich mal eingeladen worden zu so einem Booking-Event nach Amsterdam. Und da war damals noch eine Frau, war CEO, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Und da ging es drum, das war ein schönes Event, da haben sie sich vorgestellt, da hat die auch immer von Partnern gesprochen, ja. Die Hotels sind ihre Partner. Und dann hatte ich mich mal gemeldet und habe gesagt, ja, finde ich ja gut, dass wir Partner sind, nur warum machen Sie dann Brandbidding? Warum bieten Sie bei Google auf meine Marke? Das hat ja nichts mit partnerschaftlich zu tun. Oh, da wurde ich aber schon dann leicht angefeindet, ja. Und das war, also die ist dann hinterher auch nicht mehr mit zum Abendessen gekommen, weil die Diskussion wurde dann ein bisschen enger. Und irgendwann hatte ich da mal einen Blogbeitrag zugeschrieben zu diesem Brandbidding-Thema. Da gibt es auch einen Hinweis drüber bei Wikipedia. Und das ist genau das, was du sagst. Ich schätze die auch, wie innovativ die sind, was die machen, das ist wirklich super. Nur das ist kein Level Playing Field. Also wir sind da nicht auf Augenhöhe und das ist nicht okay irgendwie.
Lass mich das mal ein bisschen abschichten. Also ich hatte gesagt, 2006 sind die auf den europäischen Markt gekommen. Mhm. 2008 haben wir sie als Hotelverband darauf aufmerksam gehabt, dass diese enge weite Ratenparität nicht rechtlich zulässig ist. 2013 haben wir letzten Endes, weil wir nichts von denen gehört haben, Anzeige gestellt beim Bundeskartellamt gegen Booking Expedia. In 2015 hat es eine Untersagungsverfügung durch das Bundeskartellamt gegeben und dann auch eine Bestätigung. Man sieht, über welchen Zeitraum wir sprechen. 2021 hat der Bundesgerichtshof letztinstanzlich für Deutschland festgestellt, dass Booking ganz offiziell gegen deutsches Recht verstoßen hat. Wir haben dann ein offizielles Mediationsverfahren.
Genau, das war das Mediationsverfahren eingeleitet, ja.
In 2020 eingeleitet. Und haben mit Booking auch angefangen, Verhandlungen zu führen, weil eins ist ganz klar, es muss ja wehtun.
Ja, aber da saßen wir ja zu dritt noch bei dir im Lindner am Kuhdamm.
Genau. Und ich weiß, wir saßen auf Hockern und wir dann gesagt haben, was wir uns als Schadensersatz...
ihr wart da ein bisschen zögerlich. Ich fand, die Summe wollte ich da...
Ja, aber ich kann mich noch erinnern, dass unser damaliger Verhandlungsgegner dann vom Stuhl gerutscht ist, als wir gesagt haben, was wir haben wollen. Was unschön war und das Narrativ, wir reden nicht mit denen, also wir haben zwei Gesprächsrunden mit denen geführt und die haben aus der zweiten Gesprächsrunde heraus uns damit 300 Hotels in Amsterdam verklagt. Mhm. Das geht jetzt zu weit, das jetzt alles zu erklären. Aber
ja, aber das war nicht gut. Wir haben die Gespräche nicht offiziell beendet. Wir waren im Dialog und dann fliegen dabei 300 Hotels die Klageschriften rein. Das war kein feiner Zug. Ja.
Schön ist, dass das jetzt dann europäisch gegangen ist. Und der Europäische Gerichtshof hat jetzt 2024 ebenfalls letztinstanzlich für Europa festgestellt, dass der Schadensersatz gerecht, also dass jetzt hier die Kartellklauseln wettbewerbswidrig missbraucht wurden. Und jetzt muss man sehen, haben wir mit 2000 Hotels in einer sogenannten Dabei-Sein-Kampagne einen Schadensersatz gegen Booking angeführt.
Das haben aber viele, glaube ich, nicht verstanden, dass diese Kampagne schadensersatzspezifisch ist und es ging nicht mehr um das Durchurteilen des Fehlverhaltens.
Ja, das ist recht letztinstanzlich durch den Europäischen Gerichtshof jetzt festgestellt worden.
Genau, aber jeder wehrt sich dagegen oder in der Presse wird das auch immer wieder falsch dargestellt. Wir klagen nicht gegen Booking, sondern es geht darum, die Höhe des Schadensersatzes zu definieren.
Es geht nur noch darum, die Höhe des Schadensersatzes festzustellen. Alles andere ist ausgeurteilt.
Also da muss ich sagen, war ich ein bisschen erschrocken, wenn ich mit manchen Geschäftsführern und sowas gesprochen habe, die überhaupt nicht so richtig im Thema waren. Und die lassen sich natürlich leichtgläubig auch immer wieder blenden von irgendwelchen Aussagen, die da kommen. Oder auch aus Angst vor Repressalien, dass sie dann nicht mehr gelistet werden oder was weiß ich.
Also er hat eins, Peter Hense, ein Rechtsanwalt, der sich stark für unsere Branche engagiert, hat da einen sehr interessanten LinkedIn-Beitrag zu geschrieben, dass jeder, der als Geschäftsführer, Vorstand, als verantwortlich, wirtschaftlich verantwortlich für ein Unternehmen, sich nicht an diesem Schadensersatzverfahren beteiligt, sich persönlich haftbar und schadensersatzpflichtig seiner Gesellschaft gegenüber macht. Ja. Zweitens, Repressalien. Ihr könnt es dir vorstellen, damals bei Lindner, wir haben zu meinem Zeitpunkt bis zu 40 Millionen Umsatz im Jahr über Booking geriert. Ich saß doch im Glasbüro. Also
wie bei 80 Millionen Umsatz ist 50% über Booking gekommen, oder was?
200 Millionen Umsatz gemacht damals, Marco. Und 40 Millionen über Booking gemacht. Also mein Sales war relativ beunruhigt, wenn sie meine Aktivitäten gegen Booking gesehen habe. Seitdem ich dort im Verband verantwortlich bin und auch diese Auseinandersetzung mit Booking führen, gibt es nicht einen Fall, dass irgendetwas Unredliches von Booking gegen uns gemacht wurde. Es wäre auch fatal, weil das erhebliche Schadensersatzverpflichtungen von Booking mitbringen würde. Das sind so Dinge, die werden die auf gar keinen Fall machen.
Genau, jetzt flucht natürlich Booking darüber, über das Thema. Und der CEO, der Glenn Fogel, stellt sich in jedem Podcast und in jedem Interview hin und sagt, hey, wir zwingen ja gar keinen, auf unserer Plattform präsent zu sein. Und das ist auch so ein bisschen...
Ja, es gibt so ein lustiges Zitat von ihm, es gab und gibt doch keinen Zwang, ein Hotelzimmer über unsere Plattform zu verkaufen.
Ja, genau. Wie siehst du das?
Ja, nochmal, also ja, klar gibt es keinen Zwang, aber wenn man Monopolist ist, quasi Monopolist ist, jetzt hier in Deutschland, dann und es ein so wichtig oder mit 72% so wichtiges Segment ist, also so wichtiger Partner ist, dann ist es ja wäre es ja extrem schädlich. Das Booking aus diesem Distributionsmix rauszulassen. Aber es ist auch nicht mehr die Frage, ob es wettbewerbswidrig war. Du hast es eben gesagt, sondern sie haben sich gesetzeswidrig verhalten. Und wir reden nur noch über Schadensersatz. Über den Rest reden wir gar nicht mehr. So, und das Irre war ja dadurch, dass Booking diese ganze Geschichte jetzt europäisch gespielt hat und das zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist, ist die Verjährung für alle europäischen Hotels aufgehoben worden. Soll heißen, dass wir nicht mehr mit 2000 Hotels in Deutschland als Hotelverband unterwegs sind, sondern mit 28 europäischen Staaten sind wir in einem Sammelprozess, der von Hotrec dann angeführt wird, sind wir mit 15.000 bis 20.000 Hotels mittlerweile.
Oder weil der Schadensersatz, da geht es jetzt noch darum, wie der bemessen wird. Aber was genau ist das? Seit 2006 x% der Kommission, die bezahlt wurden.
Richtig? Also unsere Einschätzung aus den Prozessakten lässt sich das ableiten. Wir gehen von 30% aller Provisionen aus seit 2006.
Gut, das ist natürlich für viele in der jetzigen Phase auch richtig Geld, wenn das kommt. Was, ja, was glaubst
das
du,
ist
kommt,
aber der das,
kommt das
Marco,
Geld irgendwann?
Marco, es ist der Nebeneffekt. Es geht uns letztendlich nicht um das Geld alleine. Es ist natürlich schön, wenn man einen Schaden hat und bekommt den ersetzt. Aber es geht uns letztendlich darum, dass wir auf Augenhöhe mit Booking umgehen.
Ja gut, aber es geht ja auch ums Geld. Sonst würde man ja sagen, hier, pass auf, wir haben das jetzt durchgeklagt, super, wir lassen das, aber keine Schadensersatz.
Wir reden über einen 10-stelligen Betrag. Mhm. Also wir hatten, um es lustig mal zu sagen, also wir hätten uns im Jahr 2000 und wann haben wir zusammengesessen mit denen, Marco, weißt du noch, 2018, 19? Ja. Haben wir mit Booking zusammengesessen, da hätten wir also ein Äquivalent eines Jahresgehaltes von Herrn Vogel haben wollen. Mhm.
Und das war niedriger.
Nee, war noch niedriger, aber wir hatten mal darauf gehofft, aber es war vielleicht, dass mal die Hälfte bis ein Jahresgehalt von Herrn Vogel sein sollen. Vielleicht hat er damals auch weniger verdient als heute. und wir reden heute über 10-stellig, das geht also dann schon nicht bestimmt nicht an die Substanz von Booking, aber das tut denen weh. Es gibt auch schon die ersten Börsenmeldungen. Und es geht aber letzten Endes darum, dass wir die zwingen wollen, sich anständig zu verhalten. Weil eine faire Partnerschaft zwischen Hotels und den Buchungsplattformen sollte auf Transparenz, Wahlfreiheit und vor allem gegenseitigen Respekt aufbauen. Und den vermissen wir. Wir wollen, dass sie ihre Geschäftsbedingungen klar und nachvollziehbar gestalten und es gibt nicht irgendwelche versteckten Kommissionen, Rankingkriterien, Sichtbarkeit.
Ja, aber das ist ja das, was ich bei der Hotellerie immer so ein bisschen kritisiere auch. Ich glaube, die meisten lesen sich diese AGBs alle gar nicht durch von ihren Partnern. Die wissen gar nicht, was da drin steht. Die unterschreiben das, wir arbeiten mit Booking zusammen, unterschreiben hier, super, wunderbar, haben wir schon immer so gemacht.
Ja, aber das ist so ein bisschen wie Angry Bird. Wenn du Angry Bird spielen willst, musst du einen Haken setzen. Also wenn man jetzt als Einzelhotel bist ja kaum in der Lage, die AGB von Booking nachzuweisen.
Umso wichtiger ist ein Hotelverband.
Das ist die einzige Chance, ist das solidarische Verhalten innerhalb des Hotelverbandes. Wir sind dafür da, dass wir uns für die Branche prügeln, dass wir solche Erfolge erzielen. Und ich glaube, dass wir denen richtig auf den Wecker gehen. Also auf meinen letzten LinkedIn-Post, wo ich mich zu dem Status des Verfahrens gegen Booking geäußert habe, hat auf jeden Fall wesentlichen Widerhall gefunden und Kommentare bei der Marketingabteilung und PR-Abteilung von Booking. Also da scheinen wir den richtig wehgetan zu haben.
Ja, gut, ist natürlich für die öffentliche Darstellung auch nicht so super. Ich glaube, was unsere öffentliche Darstellung betrifft, müssen wir einfach das auch mal wegnehmen, dass es heißt, wir haben bewusst Booking als Feind ausgekoren und wollen den schaden und wollen die irgendwie kaputt oder fertig. Kaputt, man geht ja gar nicht, aber wollen. Also das ist so ein bisschen das Narrativ der Leute, die nicht wirklich im Thema drin sind und irgendwie Schlagzeilen ziehen wollen, aber das finde ich eher schlecht.
Nein, aber jetzt ist die Schadensersatzklage ist nur die Spitze des Eisberges
dazu. Ja, genau.
Wo sind die Probleme? Es gibt im Augenblick, also die Online-Buchungsportale gerieren sich ja gerne als unsere verlässlichen Partner, aber die gelebte Realität ist, dass unsere Hotelmitglieder in zunehmender Weise uns schildern, dass virtuelle Kreditkarten, zum Beispiel Affiliate, Fallen, Extranet, Infiltration, manipulierte Buchungswege und Fake-Buchungen tagtäglich uns unfassbar nerven. Und also vielleicht als Beispiel, die virtuelle Kreditkarte ist ja das, was bei Booking sehr gerne ja promotet wird. Die werden von den OTAs als sicheres Zahlungsmittel angepriesen und versprechen Schutz vor Zahlungsausfällen, einfache Handhabung im Extranet, automatische Abwicklung. Aber das geht überhaupt nicht auf. In letzter Zeit haben wir vermehrt Fälle, bei denen diese virtuellen Kreditkarten bei Booking zum Beispiel vor der Anreise durch unbekannte Dritte belastet werden und dann die Hoteliers letztendlich zwingen, den Schaden entweder selber zu klären oder versuchen dann bei Booking die Klärung herbeizuführen und da überhaupt keine Antworten.
Okay, aber jetzt gehen wir mal raus aus dem Mikromanagement. Also das ist so tatsächlich, das sehe ich auch, dass es da hin und wieder wirklich richtige Probleme gibt. Nur die Frage ist ja auch dort wieder, wo führt das hin? Booking hat jetzt gerade in Amerika seine eigene Kreditkarte gelauncht. So, das ist ja irre. Und wenn ich mir zum Beispiel Starbucks angucke, die haben ja ihre App und ihre Karten, da kannst du ja Guthaben drauf aufladen. Und deren Guthaben auf den Karten, ich habe irgendwann mal so eine Statistik gesehen, ist, ich glaube, weit über 2 Milliarden US-Dollar.
Ja, klar.
So, das heißt, die brauchen nicht mal eine Banklizenz und gar nichts. Die haben einfach 2 Milliarden, mit denen die arbeiten können. Und das, was nachher nicht abgenutzt wird, da waren die bei 130 Millionen, die einfach hängen bleiben. So, jetzt musst du ja wieder gucken. A, wir haben wirklich viele Provisionen gezahlt oder Kommissionen gezahlt und haben dadurch die eigene Bedeutungslosigkeit im Netz finanziert. Das Zweite ist, jetzt wird mit unserem Cashflow gearbeitet. Ich weiß noch, dass wir immer gerne die Pre-Purchase-Raten genommen haben, um auch Geld reinzubekommen, gerade in der Pre-Opening-Phase, mit dem wir arbeiten konnten und. Das ist ja jetzt alles hinfällig dann.
Gut, aber Marco, noch einmal, das ist ja freiwillig. Sag mal, sicherlich arbeite mit dem Marktführer zusammen in der Online-Distribution, aber es ist freiwillig letzten Endes und wir müssen uns natürlich auf die Eigenvermarktung konzentrieren, die eigene Buchungsmaschine nach vorne schieben und das ist eben das, was ich immer wieder sage, man muss seine Distribution selber im Griff haben. Aber
meinst du, das ist heute noch möglich, wenn ich mir angucke, wie viele Kooperationen es in Deutschland gibt, ob so eine Kooperation wirklich in der Lage ist, mit ihrer Webseite gegen ein Portal wie Booking anzugehen?
Nein, noch einmal. Ich sehe uns jetzt nicht im direkten Wettbewerb, sondern ich sehe, dass der Hotelier den Mix selber in der Hand haben muss. Er muss entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er mit welchem Distributionskanal entsprechend vertreibt. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, in der Zeit extrem hoher Nachfrage, dann mit Buchungsportalen zu arbeiten. Dann bin ich erfolgreich, wenn ich mit meiner eigenen Buchungsmaschine im Vertrieb gut aufgestellt bin. Mhm. Ich muss dann die Buchungsportale einsetzen, wenn es Sinn macht und wenn ich sie brauche.
Ja gut, aber da hätte ich als Buchungsportal auch keinen Bock drauf. In schwachen Zeiten, in nachfrageschwachen Zeiten, da arbeite ich mit denen und wenn dann die Nachfrage hoch ist, da schließe ich sie und gut, arbeite
also
nicht mit denen.
Immer ein Geben und ein Nehmen. Also ich meine, wenn ich in schwachen Zeiten viel Produktion bekomme, dann nehme ich die auch in starken Zeiten rein. Aber es kann nicht sein,
dass
ich
die Hotellerie aber auch, also nicht, dass ich jetzt parteiübergreife für die Buchungsportale, aber nur, da sollte die Hotellerie aber auch sein, weil ich finde es zum Beispiel persönlich, wenn ich auf irgendwelchen Events war, wo dann gesagt wird, naja, der Gast reist bei Booking an, der hat über Booking gebucht, dann fang ihn ab am Tresen, gib ihm Gutschein mit, dass er nächstes Mal 5 Euro besser hat und so. Das finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
Nein, noch. ich habe davon geredet, man muss fair miteinander umgehen. Und es geht in beide Richtungen.
Ja.
Wenn mir jemand viel Geschäft bringt, dann ist es auch mein bester Freund, dann kann ich mit ihm entsprechend arbeiten. Aber ich möchte nicht, dass mir jemand mir vorschreibt und mit seiner Marktmacht mich dann erdrückt. Und
die unternehmerische Freiheit sollte beim Hotelier bleiben.
Genau, es muss freiwillig sein.
Ja, ja,
das ist die einzige Aussage, die ich tätige.
Ja, ja, spannend sind nur die ganzen Affiliate-Partner, die Online-Distribution. Das ist ein Thema in der Distribution. Jetzt haben wir natürlich aber auch wieder, sag ich mal, Booking ist ja auch nicht unclever und gibt ja ein Heidengeld für Lobbyismus auch aus und beteiligt sich bei anderen Verbänden und Initiativen. Und ich muss sagen, jetzt war neulich, gab es ja ein Roundtable von einer Initiative, die in meinen Augen ihren größten Wert liegt bei denen in der Symbolik und politischer Kontaktpflege gegebenenfalls, aber nicht in konkreten Branchenlösungen. So, jetzt gibt es ein Roundtable mit Booking. Wie sehen wir das denn?
Also Roundtable ist ja erstmal, man sagt, man müsste miteinander reden. Wir haben eben gesagt, wir haben mit Booking geredet. Die haben dann den Tisch verlassen und haben uns verklagt. Dann ist das Gespräch auf andere Ebene. Also es ist nicht so, dass wir das Gespräch direkt abgebrochen haben. Aber es geht ja, wenn man miteinander redet, macht das nichts. Aber wenn man sich dann von denen sponsern lässt, das finde ich dann schwierig. Es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort, wes Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Das wird jetzt nicht auf große Gegenliebe bei der Denkfabrik stoßen. Nur die verbandspolitische Unabhängigkeit wird damit natürlich deutlich in Frage gestellt. Wenn eine Initiative sich mit einem Partner ins Bettchen legt, gegen den gerade 28 europäische Länder einen Schadensersatzprozess führen, muss man sich gefallen lassen, muss man sich die Frage gefallen lassen, ob das so sinnvoll sein kann.
Und wer legitimiert denn dann den Partner, diesen Roundtable durchzuführen und für die Branche oder für die Hotellerie zu sprechen? Das ist ja Quatsch.
Marco, erinnere dich dran, wir haben vor 3 Jahren etwa, als die Denkfabrik aufkam, haben uns hier in Hamburg, wo wir jetzt auch gerade sind, mit Dr. Klinge getroffen. Wir haben 3 Stunden miteinander geredet. Wir haben in 3 Stunden versucht herauszufinden, wo es Schnittmengen gibt, wo man sich ergänzen kann, wie man miteinander zusammenarbeiten kann. Wir haben in den 3 Stunden das nicht rausgefunden. Wir haben danach gebeten, dass der Dr. Klinge mal so eine Art, wie in einer Mengenlehre, eine Schnittmenge und also die Tätigkeitsfelder mit einer Schnittmenge festlegt. So eine Aufstellung haben wir nie bekommen.
Doch, da hat er was geschickt, glaube ich mal.
Ja. Mhm. Also ich habe in meiner Wahrnehmung, müssen wir nochmal nachschauen. Ich habe nichts Sinnvolles gefunden, auf dem man hätte weiterarbeiten können.
Das war, glaube ich, das Thema, ja.
Ich weiß, dass wir beim Aufstehen, Marco, ich weiß nicht, aus welchem Zusammenhang heraus gefragt haben, nach seiner neuen, dann zukünftigen Mitgliederstruktur. Und er sagte also, seinen nächsten Zielkandidaten werden Booking und Airbnb. Und da bist du, glaube ich, schreiend auf den Tisch gesprungen und hast ihm schon gesagt, wenn er das machen würde, wäre die Basis jeder Zusammenarbeit weg, weil...
Ja, das macht ja keinen Sinn.
Nein, es ist auch irgendwie vielleicht etwas seltsame Grundhaltung, aber glaube ich nachvollziehbar. Mit Leuten, mit denen ich vor Gericht bin, setze ich mich nicht an den Tisch. So, und er macht das und...
Ja, zumindest lasse ich die nicht bei mir auch noch meinen Laden finanzieren, ja?
Ja, ich meine, noch einmal, Booking ist gerichtlich letztinstanzlich in Europa wegen Wettbewerbsverstößen verurteilt worden. So, und das macht viele Dinge, und wir reden ja nicht jetzt nur von dem Thema mit den virtuellen Kreditkarten, wir reden hier von Undercutting. Die Genius-Programme sind wettbewerbsrechtlich auch bedenklich, weil jeder Dackel mit Mütze, der einmal bei Booking übernachtet, bekommt direkt 10%, 20%, 30%. Ein sehr cooles Loyalitätsprogramm, wo man sich aber fragt, ob das alles so rechtlich zulässig ist, was übrigens auch gerade die internationalen Marken extrem unter Druck setzt, weil die Rabattierung ist schon cool, muss man gestehen. Das sind viele, viele Dinge, die Booking macht, ohne uns darüber zu sprechen. Und die Legitimation jetzt zu holen, indem man sie in Gesprächsrunden auch mit der Politik hineinzieht, und sagt, es ist wichtig, dass man miteinander redet. Also im Augenblick sehe ich bei Booking nicht die Bereitschaft, sich an einen Tisch zu setzen. Schauen wir mal, wie es im Augenblick ausgeht, dieser Prozess in Amsterdam gegen die 300 Teilnehmer der Dabeisein-Kampagne. soll jetzt im November endgültig entschieden werden. Der war zwischenzeitlich beim Europäischen Gerichtshof, ist wieder zurückverwiesen worden.
Ja, die haben sie wieder zurückverwiesen, ja.
Weil interessanterweise wurde doch diskutiert, ob jetzt das Urteil des Bundesgerichtshofes in Deutschland für einen Prozess in Deutschland Relevanz hat oder ob das jetzt das holländische Wettbewerbsrecht angewendet wird. Also das hat jetzt der Europäische Gerichtshof beantwortet, dass dem so ist. Und dann hoffen wir darauf, rechnen wir damit, erwarten wir eigentlich, dass Booking die Blockadehaltung aufgibt und sich dann an den Tisch setzt, dann aber zusammen mit 15.000, 20.000 Hotels mit der Hotrec und einem Prozessfinanzierer, mit dem wir das zusammen machen. Die ganze Schadensersatzkampagne wird komplett eigenfinanziert. Der Hotelier muss hinterher einen kleinen Prozentsatz abgeben von dem, was er bekommt und an den Prozessfinanzierer geben. Wir haben mittlerweile fast 3 Millionen Euro in diesen Prozess drin stecken gegen Booking. Konnten das natürlich nicht aus Eigenmitteln
machen. Klar, das können die Hotels auch nicht aus eigener Tasche machen.
Auf gar keinen Fall.
Das ist schon irre, wenn wir jetzt so sprechen und unser Podcast soll ja über die verschiedenen, unterschiedlichsten Themen der Branche und unserer Verbandswelt aufklären, wie lange wir hier schon das Thema Booking bearbeiten schon wieder. Ja, das ist,
ja, aber das
da sieht man mal, wie vielschichtig das alles ist.
Ja, aber das ist auch extrem wichtig, nicht nur für die Hoteliers, sondern auch für unsere Gäste, weil es setzt sich immer mehr durch, dass letzten Endes nicht die Buchung über die OTAs die beste ist, weil die ist für das OTA die beste, nicht für die Gäste. Es zeigt sich immer stärker und das setzt sich auch durch, dass die Direktbuchungen bei den Hotels immer der beste Weg und der preiswerteste Weg sind, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich ihre Distribution, ihre Ratenparität im Griff haben.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob Booking vielleicht irgendwann nochmal ein PMS kauft oder ob Booking sich bei Schließsystemen beteiligt oder sowas und man dann mit der Booking-App sein Hotelzimmer öffnen kann und einchecken kann. Also ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele Sachen auf uns zu. Wir sollten uns mal überraschen lassen. Auf alle Fälle sind wir mit dem Hotelverband super aufgestellt. Ich glaube, unsere Legislaturperiode ist noch, wie lange haben wir noch?
Ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Jahre.
3 Jahre haben wir noch. Also in den 3 Jahren wird sicherlich noch viel passieren. Und deswegen machen wir den Podcast, um die Leute immer wieder ihnen ein Update zu geben, die Informationen transparent zu kommunizieren. Und ich glaube, sie dürfen alle gespannt sein, was wir in unserer nächsten Folge machen werden. Lieben Dank für deine Zeit. Das war super.
Gerne, Marco, immer mit dir.
Ja, und dann gehen wir jetzt heute Abend auf eine schöne Veranstaltung. IHA Insight, unser Netzwerkstreffen im Bunker und morgen haben wir unser ganzes Programm.
Genau, Jahresmitgliederversammlung einmal im Jahr und ich freue mich unglaublich drauf auf den Austausch, auf das Feedback und werde sicherlich Teile von dem, was wir gerade besprochen haben, wiederholen müssen, aber das sollten wir machen, weil unsere Aufgabe ist, aufzuklären.
Okay, super. Vielen Dank.
Gerne.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.